D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Meistens sind es die Frauen mit oder ohne ihre Kinder, die ganz schön arbeiten müssen, um an eine lebenswichtige Ressource zu kommen. Sie sind erst mit leeren, auf dem Rückweg dann mit vollen Eimern oder Krügen beladen und benötigen so manche Stunde, um das kostbare Nass nach Hause zu schleppen. In vielen Staaten Afrikas und auch anderen Entwicklungsländern spielen sich derartige Szenen Tag für Tag ab. Aber nicht nur auf dem Land, auch dort, wo Menschen sehr eng zusammenleben, ist die Wassernot mitunter groß. In den Slums der sogenannten Megastädte. Was noch obendrauf kommt, nicht immer ist das Wasser von guter Qualität, Krankheiten können die Folge sein und es ist zu teuer. Eine einfache Formel unter den Fachleuten lautet: Je armseliger die Lebensumstände, desto teurer ist das Wasser. Schuld sind meist Zwischenhändler, die ordentlich daran verdienen. Soweit eines von vielen möglichen kurzen Blitzlichtern auf das Thema, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen. Heute setzen wir die Reihe zunächst mit der Professorin Dorothea Bartels fort. Sie ist Leiterin am Institut für molekulare Physiologie und Biotechnologie der Pflanzen an der Universität Bonn. Ihr Vortrag, den sie am 15.02.2013 in Mainz gehalten hat, trägt den Titel »Landwirtschaftliche Wassernutzung – Wohin führt der Weg?« Darin beschäftigt sie sich unter anderem mit dem Wasserverbrauch verschiedenster Anbausorten und dem Einzug der Gentechnologie in die Welt der Nutzpflanzen. Veranstalter des Symposiums unter dem Oberthema Ressource Wasser, Verfügbarkeit, Bedarf, Management war die Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier über die Wassernutzung in der Landwirtschaft sprechen darf. Nach dem Vortrag über die physikalischen Betrachtungen des Wassers möchte ich Sie in ein anderes Gebiet entführen für die nächsten 25 Minuten, nämlich in die Landwirtschaft und die Bedeutung des Wassers für die Landwirtschaft. Wofür benötigt man das Wasser in der Landwirtschaft? Das Wasser in der Landwirtschaft wird benutzt für die Viehwirtschaft als Trinkwasser. Es wird auch benutzt als Prozesswasser für die Verarbeitung von landwirtschaftlich erzeugten Produkten. Es wird benutzt für Reinigungszwecke, für Kühlung. Und den Aspekt, den ich betrachten möchte, ist die Bewässerung für Pflanzen. Und wenn ich das sage, dann müssen wir uns nochmal klar darüber werden, warum baut die Landwirtschaft Pflanzen an? Und das möchte ich Ihnen hier mit zeigen. Ich zeige Ihnen hier einfach noch einmal einen Lebenszyklus einer Pflanze. Wir wissen das, dass diese Pflanze eingebettet ist in Stoffkreisläufe. Die Pflanze nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf und mit Hilfe dieses Kohlendioxids in relativ komplexen Vorgängen wird dieses Kohlendioxid verarbeitet, letztlich zur Biomasse. Und diese Biomasse, die kann ganz unterschiedliche Funktionen haben. Das kann einmal sein zur Nutzung von Bioenergie, das kann sein zur Herstellung von Holzprodukten, anderen Materialien. Ich erinnere Sie nur zum Beispiel an Baumwolle, die ja ganz weit verbreitet ist und die Sie auch alle tragen. Und natürlich auch ganz wichtig, die Produktion von Biomasse für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln. Und damit diese Pflanzen nun diese Biomasse produzieren, ist es eben notwendig, dass die Pflanzen auch am Wasserkreislauf teilnehmen. Sie nehmen hauptsächlich das Wasser auf aus dem Grundwasser. Über das Wurzelsystem der Pflanzen wird es dann in der Pflanze transportiert, wird verarbeitet. Und ein Teil des Wassers wird auch wieder abgegeben über die Transpiration. Das ist auch ein Prozess, der eine Rolle spielt, wenn wir globale Lebensräume betrachten, wie zum Beispiel Regenwälder etc. Was wir heute betrachten wollen, ist mehr der Wasserverbrauch zur Herstellung dieser Biomasse, also eine dieser Korrelationen. Nun, ich habe gesagt, das Wasser wird aufgenommen aus dem Grundwasser. Allerdings, wenn wir das einmal global betrachten, weltweit, dann ist die Botschaft diejenige, dass der Regen nicht überall ausreicht, um entsprechende Biomasse zu erzeugen. Sie sehen hier die Mengen an Niederschlag. Je intensiver blau wir die Farbe haben, desto mehr Wasser haben wir. Gehen wir zum Weißen, haben wir weniger Wasser. Und Sie sehen hier die Gebiete der Erde, wo sehr viel Niederschlag vorhanden ist. Sie sehen aber auch gleichzeitig hier, dass wir große Gebiete haben, wo wir nicht genügend Wasser zur Verfügung haben für die landwirtschaftliche Produktion der Biomasse durch Pflanzen. Das betrifft große Gebiete hier, Afrika, Asien, aber auch Amerika und auch Teile Südamerikas und Australiens. Nun, wenn Ihnen genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, dann werden eben entsprechende Beregnungs- und Bewässerungssysteme in diesen Gegenden angewendet, wo es nicht genug Wasser zur Verfügung gibt. Und es ist hier angedeutet, auch wieder ein Farbschema. Wenn wir blaue Farben haben, dann haben wir Gebiete, wo sehr viel Beregnungssysteme eingesetzt werden, um genügende Biomasse darzustellen. Und Sie sehen, dass gerade das zum Teil überlappend ist mit Ländern, die wirtschaftlich gut dastehen, diese blaue Farbe. Während wenn wir uns die hellgrüne Farbe hier ansehen, dann haben wir verschiedene Gebiete der Erde und auch die grüne Farbe, wo allein die Biomasseproduktion durch Pflanzen aus dem Regenwasser erfolgt. Das heißt, der Regen reicht nicht überall aus, um entsprechende Biomasse zu erzeugen. Und Beregnungssysteme werden eingesetzt. Wenn die Bewässerung eingesetzt wird, ist das auch zum Teil problematisch. Und diese Problematik erfahren wir auch in Europa, im Mittelmeerraum, Israel insbesondere, also relativ nah hier zu uns, nämlich, dass die Bewässerung häufig zur Versalzung von Böden führt, da die Bewässerung eingesetzt wird in Gebieten mit relativ hoher Temperatur, führt das zur Verdunstung des Wassers. Allerdings bleiben die Salze im Boden zurück und über eine lange Zeit akkumulieren diese Salze auch im Boden. Sie sehen hier noch einmal Gebiete, wo wir überwiegend Bewässerung einsetzen, hier in Südamerika. Und Sie sehen hier durch Orange und Gelb angezeichnete Gebiete und so dunkelbraun. Das sind Gebiete, wo hier dunkelbraun, wo wir am wenigsten Bewässerungsanlagen haben. Wir müssen uns aber, wie gesagt, klar darüber werden, dass Bewässerung nicht unbedingt eine Problemlösung darstellt oder mindestens nur eine temporäre Problemlösung darstellt zur Produktion von Biomasse durch Pflanzen, weil sich eben gleichzeitig dadurch das Salz akkumuliert. Weltweit gesehen ist Wassermangel einer der Hauptfaktoren, der die Produktivität oder besser die Produktion und die Verbreitung von Pflanzen in der Landwirtschaft begrenzt. Hier am Beispiel vom Mais. Welches sind die Faktoren, die die Maisproduktion weltweit einschränken? Und Sie sehen hier rot dargestellt, das ist der größte Anteil, das ist Wassermangel. Gefolgt von zum Beispiel Pathogenen, die die Pflanzen befallen. Es können noch andere Faktoren sein, wie zum Beispiel auch tiefe Temperaturen etc. Also, was ich Ihnen hiermit sagen möchte, Wassermangel schränkt Produktion von Pflanzen ein, hier am Beispiel vom Mais. Ich könnte Ihnen sehr viele andere Beispiele zeigen für die meisten anderen Pflanzen, die wir als Nahrungsgrundlage haben und es würde genauso aussehen. Deshalb zeige ich Ihnen das hier schematisch. Wie können wir jetzt damit umgehen? Was wir noch dazu beobachten, ist, dass durch Klimawandel, andere Naturereignisse, die wir auch schon gesehen haben, die Ackerfläche insgesamt zurückgeht. Sie sehen hier diese violett gezeichneten Flächen, das sind die trockenen Flächen, bis hin zu den Flächen, wo wir sehr viel Niederschläge haben. Und was Sie hier sehen, ist, wo haben wir Flächen, wo wir nicht genügend Niederschläge haben. Sie sehen sehr viel rot eingezeichnete, violett eingezeichnete Flächen hier in den verschiedenen Kontinenten. Und das sind alles Flächen, wo nicht genügend Wasser, wo Wasser wirklich der begrenzende Faktor ist zur Pflanzenproduktion. Wie können wir damit umgehen? Das ist die Frage, die ich jetzt stellen möchte. Welche Maßnahmen könnte man vielleicht ergreifen, um diesen entgegenzuwirken? Und ich werde das gleich diskutieren. Ich möchte aber auch noch vielleicht die Frage vorher stellen, warum steigt der Bedarf an Wasser in der Landwirtschaft? Dazu könnte ich Ihnen auch Zahlen nennen. Und ich werde das gleich auch noch illustrieren. Das eine, Bevölkerungswachstum, hatten wir schon gehört im ersten Vortrag. Dann werde ich Ihnen gleich noch zeigen, dass global der Konsum steigt von sogenannten wasserintensiven Lebensmitteln. Ich erkläre Ihnen das gleich. Klimawandel spielt sicherlich auch eine Rolle. Steigende Temperaturen führen zu verstärkter Verdunstung. Und andererseits, durch verschiedene Projekte haben Gegenden mehr Zugang zu Bewässerungstechniken und wenden diese Bewässerungstechniken, ich erinnere zum Beispiel an die arabischen Gebiete, wenden diese Bewässerungstechniken auch an. Um aber zu bewässern, muss ich ja wieder Wasser haben. Das auch heißt, als Konsequenz auch hier steigt der Bedarf an Wasser. Und dann, was ich Ihnen auch gleich noch zeigen möchte, Diskussionen um neue Quellen für Energie, Biodiesel, Bioethanolherstellung, beides sind sehr wasserintensive Ressourcen für Energie. Wir sehen hier, und was es uns bewusst ist, dass die Bevölkerung ansteigt. Das ist eine Projektion zum Jahr 2025. Und was steigt weiterhin an? Und ich habe Ihnen gerade erklärt, warum. Das ist nämlich der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft steigt an. Andere Wassernutzungen steigen auch an, wie Siedlungswasser oder auch Verluste bei Staudämmen. Darüber haben wir gerade gehört. Wir bleiben bei dem Wasser in der Landwirtschaft. Und die Konsequenz ist, das sehen Sie hier mal dargestellt über einen Zeitraum von 1950 bis 2050, eine Projektion, dass die Diskrepanz zwischen der steigenden Weltbevölkerung und der Getreideernte steigt. Das heißt, diese Differenz wird größer. Ich hatte gerade auch erwähnt, der Grund dafür, dass diese Differenz größer wird, ist der steigende Verbrauch von sogenannten wasserintensiven Lebensmitteln und auch die Tatsache, dass immer mehr Länder, auch sogenannte Entwicklungsländer, Zugang haben zu wasserintensiven Lebensmitteln, ist ein Grund dafür, dass Wasser eine knappe Ressource ist. Dann sehen Sie hier die erwartete Konsumzunahme für tierische Produkte. Und der Vergleich ist der angestellt zwischen den Industrieländern und den sogenannten Entwicklungsländern. Hier am Beispiel für Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel und Milch. Und Sie sehen, dass die Vorhersagen sind, dass die Entwicklungsländer auch einen größeren Teil an diesen Lebensmitteln verbrauchen werden, für die mehr Wasser verbraucht wird. Und da ist hier dargestellt, wie viel Wasser braucht man, um ein Kilo Lebensmittel herzustellen. Vergleichen wir Obst mit Rindfleisch, dann sehen wir, dass wir sehr viel mehr Wasser verbrauchen. Und der Faktor ist relativ groß, wenn wir Obst, Gemüse herstellen, als wenn wir zum Beispiel Rindfleisch, Schweinefleisch herstellen oder auch Geflügel. Aber in verschiedenen Gebieten der Erde steigt die Nachfrage nach diesen sogenannten wasserintensiven Lebensmitteln. Und das ist sicherlich auch eine Konsequenz unserer Lebenshaltung und wie wir damit umgehen. Ich hatte erwähnt, dass die Nachfrage nach neuen Energiequellen auch den Verbrauch an Wasser betrifft. Und Sie wissen das alle aus der Presse, eine inzwischen diskutierte, aber vor einigen Jahren als wirklich sehr lösungsstarke Energiequelle dargestellt, ist die Nutzung von Biodiesel und Bioethanol als Energiequelle. Und was hat das für Wasser für Konsequenz? Auf das Wasser hat es die Konsequenz, dass diese Herstellung dieser Biotreibstoffe einen hohen Anteil an Wasser erfordert. Das sind sehr wasserintensive Pflanzen, die angebaut werden zur Herstellung dieser sogenannten Bioenergie. Und das müssen wir auch im Kopf behalten, wenn wir über alternative Energien diskutieren und wenn wir denken, dass wir diese Energien durch landwirtschaftliche Produkte decken können. Welche Maßnahmen können nun unternommen werden, um die Wassernutzungseffizienz zu erhöhen? Diese Maßnahmen sind vielfältig. Es ist nicht eine Maßnahme, die Sinn macht, sondern es ist eine Kombination von Maßnahmen. Einmal bei der Bereitung des Bodens bestimmte Wirtschaftsmaßnahmen, wie der Boden vorbereitet wird, wie der Boden gedüngt wird und auch technische Maßnahmen, nämlich sparende Bewässerungssysteme. Bei der Tierhaltung ist es wichtig, dass zum Beispiel Trinkwasseranlagen regelmäßig gewartet werden, um minimal Wasser zu verlieren, Effizienzsteigerung bei bestimmten Reinigungs- bei Kühlprozessen. Wenn wir zu den Pflanzen zurückkehren, und dazu werde ich Ihnen gleich Beispiele zeigen, dann müssen wir überlegen, ob wir trockentolerante Pflanzen anbauen können, trockentolerantere Sorten durch Züchtung herstellen können. Möglicherweise ist eine hohe Bestandsdichte an Pflanzen erforderlich, um die Bewässerung möglichst effizient zu machen. Es sind auch die Gegebenheiten zu berücksichtigen, die Vegetationsperioden. Es sind Pflanzen zu selektionieren, die ein optimales Wurzelwachstum haben. Das heißt, die optimal das Wasser aus dem Boden heraus extrahieren. Und auch eine Betrachtung wert ist, welches sind die Fruchtfolgen, das heißt die Abfolge der angebauten Pflanzen, die möglichst wasserintensiv sind. Und da sehen Sie verschiedene Weizensorten dargestellt und Sie sehen hier, das sind Kamut, Einkorn, Emma, werden Sie fast kaum noch kennen im Vergleich zu modernen Weizen. Und was Sie hier sehen ist, wie viel ertragreicher der moderne Weizen ist. Und diese Ertragssteigerung, die ist gewonnen durch Züchtung, Pflanzenzüchtung, Verbesserung, Selektion von Pflanzen. Allerdings benötigt dieser Weizen, der moderne Weizen, den wir heute anbauen, wenn ich das mal so sagen darf, eine hohe Wassermenge. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass es möglich ist, wie viel Wasserverbrauch braucht man, um ein Kilo von diesem modernen Weizen zu erzeugen. Und Sie sehen hier, dass es unterschiedlich ist, dass die Niederlande das sehr effizient machen mit geringerem Wasserverbrauch als zum Beispiel andere Länder, Brasilien, Italien oder Russland. Das heißt, diese Wasserersparnis, die wir hier haben, die ist zurückzuführen auf eine bessere technische Wassernutzungseffizienz, nämlich auf die Fakten, die ich Ihnen eben gezeigt habe, Bodenbearbeitung, auch bestimmte technische Verbesserungen. Und ich hatte auch gesagt, die Pflanzen benötigen unterschiedlich viel Wasser in bekannten Lebensmitteln, hier Linsen, Weizen, Reis, Mais, Kartoffeln. Ganz unterschiedliche Pflanzen. Und was Sie hier sehen, ist die Wassereffizienz. Und wie ermittle ich die Wassereffizienz? Die wird dadurch ermittelt, dass ich untersuche, wie viel Wasser brauche ich, um Linsen anzuziehen oder Kartoffeln anzuzählen und welchen Brennwert haben sie. Das heißt, wie viele Kalorien kann ich dadurch in der Nahrung aufnehmen? Und Sie sehen, dass das bei diesen Lebensmitteln sehr unterschiedlich ist. Hier haben Sie einen Anstieg der Wassereffizienz und Sie sehen, dass die Kartoffeln zum Beispiel sehr viel wassereffizienter sind als Reis oder Mais oder auch zum Beispiel Weizen oder auch bestimmte Linsensorten. Das heißt, es ist, wenn ich jetzt Wassereffizienz bei Lebensmitteln und Anbau von Pflanzen für Lebensmittel betrachten will, dann muss ich mir auch die Frage stellen, welche Pflanzen kann ich in welchen Gebieten anbauen? Bislang hat eigentlich die Züchtung in der Landwirtschaft sich darauf konzentriert, und Sie haben das am Weizen so eindeutig gesehen, möglichst Sorten zu erzeugen, Sie sehen das hier nochmal am Weizen, mit hohen Erträgen. Was ich aber fordern möchte für die Zukunft, ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass die Wassernutzungseffizienz pro Ertrag sicherlich ein besonderes Merkmal verdient und auch in der Züchtung betrachtet werden muss. Bislang wird jeder Landwirt danach bezahlt, wie viel Kilogramm Weizen er erzeugt. aber nicht, wie viel Wasser braucht er zur Erzeugung dieses entsprechenden Weizens. Und das ist etwas, was wir uns für die Zukunft überlegen müssen. Wir wollen ja hier Fragen der Zukunft und Wasserwirtschaft diskutieren. Und das ist etwas, was ich Ihnen mitgeben möchte. Und was ich zum Schluss noch ansprechen möchte, ist eine relativ junge Technologie. Und die Frage, kann diese Technologie auch einen Beitrag leisten zur wassereffizienten Herstellung von nahrungsmittelliefernden Pflanzen? Und das ist die Biotechnologie. Und Sie sehen hier eine Vorhersage gemacht, dass die Biotechnologie, die Vorhersage ist, dass die Biotechnologie einen größeren Anteil haben wird in der Zukunft bei der Erzeugung von nahrungsmittelliefernden Pflanzen. Das sehen Sie, der Erfolg der Züchtung, was ich Ihnen gezeigt habe am Weizen. Da haben Sie ja eindeutig gesehen, dass der moderne Weizen sehr viel mehr Ertrag liefert als die alten Sorten. Und das möchte ich Ihnen jetzt an zwei Beispielen erläutern. Ein Beispiel, das ist das erste Beispiel hier, das ich Ihnen zeigen möchte. Das ist eine Kombination von klassischer Züchtung, von Kreuzung hat man genommen, mit biotechnologischen Erkenntnissen. Ich kann das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen. Das ist ein Ergebnis einer australischen Arbeitsgruppe. Aber was diese Arbeitsgruppe entdeckt hat, die hat entdeckt, in einer alten Weizensorte gibt es ein Gen, das trägt diesen Namen. Dieses Einkorn, haben Sie gesehen, hat nicht sehr viel Ertrag, wird eben auch nicht mehr angebaut. Aber man hat dieses Gen eingekreuzt, übertragen in moderne Weizensorten. Und was dieses Gen auszeichnet, ist, dass dieses Gen Salze, insbesondere Natrium, aus der Pflanze ausschleust. Und somit habe ich hier eine Weizensorte, und das konnte sehr eindrucksvoll in Feldversuchen gezeigt werden, die auf salzhaltigen Böden wachsen kann. Das heißt, hier kann ich Bewässerung einsetzen. Und als nächstes Beispiel und letztes Beispiel möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der modernen Industrie von Monsanto zeigen, was diese Forschung bei Monsanto und anderen gezeigt hat. Sie haben ein Gen aus einem Bakterium identifiziert, Bacillus subtilis, das kennen vielleicht einige von Ihnen. Und dieses Gen, ohne auf die Eigenschaften einzugehen, ist ein sogenanntes Chaperon. Was tut dieses Chaperon? Dieses Chaperon schützt im Prinzip die genetische Information im Samen. Das ist etwas vereinfacht dargestellt, aber so können wir es hier vielleicht verstehen. Wir haben hier den Samen, den wir kennen, und wenn dieser Samen keimt, dann werden bestimmte Gene exprimiert. Da spielen Eiweiße, Proteine spielen eine Rolle. Und diese Eiweiße und Proteine, die sind gefaltet, die haben eine Struktur. Und unter Trockenstressbedingungen geht diese Struktur verloren. Und diese Chaperone aus dem Bakterium sind in der Lage, die Struktur zu schützen, auch bei Trockenheit. Und somit hat man dieses Gen genommen, hat dieses Gen in das Maisgenom überführt. Und Sie sehen hier einmal einen Vergleich zwischen einem modernen Hybridmais, so wie er überall angebaut wird, auch hier in Deutschland, und diesem sogenannten transgenen Mais, der dieses Gen von diesem Chaperon trägt. Und Sie sehen, dass wir hier gleichmäßigere Maiskolben haben, die auch etwas größer sind. Diese Mais wurde in verschiedensten Gegenden in den USA, hauptsächlich im Mittleren Westen, in verschiedenen Versuchsfeldern in den letzten 3 Jahren getestet. Es wurde artifiziell Trockenheit simuliert, dadurch, dass weniger beregnet wurde. Und dieser Mais wurde auch angebaut in Gebieten, wo Trockenheit in den letzten Jahren in den USA auftritt. Und man hat dann verschiedenste Eigenschaften dieses Mais untersucht. Und natürlich, wie ich schon herausgestellt habe, wichtig ist immer der Ertrag. Und Sie sehen die Versuche über eine ganze Reihe von Jahren. Und was Sie hier sehen, ist die Zunahme oder der bessere Ertrag in diesem transgenen Mais bei Trockentoleranten oder in Gegenden, wo Trockenheit herrschte. Und was wir hier aus diesen Differenzen nehmen können, ist, dass unter moderaten Trockenbedingungen dieser Mais einen höheren Ertrag lieferte. Das heißt, auch hier sehen wir, dass die Anwendung der Biotechnologie ein möglicher zusätzlicher neuer Weg zur Züchtung ist, um trockentolerantere Pflanzen zu züchten und so den Anbau in Gebieten zu erlauben, die andererseits nur einen schlechten Ertrag für Mais erlauben würden oder gar nicht erlauben würden, diesen Mais anzubauen. Und das ganz klar ist, die Wassernutzung in der Landwirtschaft wirft viele Fragen auf. Wir haben das Problem des Bevölkerungswachstums, wir haben den Klimawandel und, was ich Ihnen auch gezeigt habe, durch den vermehrten Konsum der wasserintensiven Lebensmittel haben wir sich ändernde gesellschaftliche Ansprüche. Und das erfordert aktives Handeln. Welche Möglichkeiten gibt es zu handeln? Bewässerung, ganz klar, kennen wir. Problemversalzung der Böden. Effizientere Bewässerung kann dazu führen, dass weniger Wasser zurückfließt in die Bäche und Flüsse. Wir haben darüber im vorigen Vortrag gehört. Ertragreiche Sorten kann dazu führen, dass Böden schneller ausgelaugt werden. Das heißt, es sind nicht mehr so viele Nährstoffe für die Pflanzen im Boden vorhanden. Ich habe Ihnen hier gezeigt, Gentechnik ist auch ein möglicher anderer Ansatz, also Übertragung von bestimmten Genen in Nutzpflanzen. Wir haben hier die politischen Probleme, die Diskussion der Akzeptanz, mögliche ökologische Probleme werden angesprochen. Was sicherlich auch sehr wichtig ist, dass wir diverse Genpools nutzen. Und das habe ich Ihnen an diesem einen Beispiel gezeigt von der australischen Arbeitsgruppe, wo ein Gen identifiziert worden ist aus einem ganz primitiven Weizen. Aber nach Einkreuzung dieses Gens in eine moderne Sorte konnte dieser Weizen oder kann dieser Weizen angebaut werden auf salzhaltigem Böden. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in der Forschung und in der Züchtung berücksichtigen müssen, dass wir breite Genpools explorieren müssen, um Gene zu identifizieren, die wir in moderne Sorten übertragen können, damit diese Sorten besser angepasst sind an die sich ständig ändernden Herausforderungen für Anbau von Pflanzen bei Trockenheit. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen.
Die Professorin Dorothea Bartels von der Universität Bonn referierte über ihr Gebiet den Wasserverbrauch von Nutzpflanzen unter dem Titel Landwirtschaftliche Wassernutzung – Wohin führt der Weg?
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Bisher habt ihr das Thema Wasser unter technischen und naturwissenschaftlichen Vorzeichen bei uns verfolgen können. Jetzt folgen juristische Aspekte. Eingeladen dazu war auf der Fachtagung Dr. Frank Andreas Schendel. Er ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Hauptausschusses Recht der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Dr. Schendel ist auch Lehrbeauftragter an der Universität Bielefeld. Er spricht nun über Wasser fließt, Recht ordnet, zum aktuellen Wasserrecht.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung und empfinde es als eine angenehme Auszeichnung, heute bei Ihnen dann noch als letzter Redner in dieser Staffel von Vortragenden. Ich muss sozusagen jetzt sehen, dass ich die Staffel, den Stab, auch gut ins Ziel bringe, wie Sie jetzt aus den verschiedenen olympischen Disziplinen sehen. Ich habe es also übernommen, das Wasser zu einem guten Ende heute hier zu bringen, um dann in die Diskussion zu öffnen. Meine Damen und Herren, in der DWA, in der ich arbeite und meinen großen Teil des heutigen Berufslebens verbringe, haben wir einen sehr interessanten Spruch geprägt über keine Energie ohne Wasser und kein Wasser ohne Energie. Darüber kann ich heute nicht sprechen. Ich habe aber etwas getan, wie Sie sehen. Ich sage keinen Vortrag ohne Wasser und gönne mir erstmal einen kleinen Schluck Wasser. Die Themen, die ich heute in meinem kurzen Referat hier ansprechen möchte, kommen zum großen Teil aus den aktuellen Dingen, die Sie Tag für Tag in den Medien lesen, in den Nachrichten hören. Und insofern will ich Sie in ganz aktuelle Fragestellungen heute in meiner Präsentation hineinführen. Meine Damen und Herren, die Themen sind aber so aktuell, dass es auch Freude macht, Dinge aus dem Anfang der Woche hier aufzugreifen und Ihnen zu präsentieren, nämlich das Thema Fracking, also die unkonventionelle Erdgasgewinnung aus tiefen Schichten, die in einen interessanten und schwierigen Konflikt gerät mit der sicheren Trinkwasserversorgung. Wenn Sie die Zeitungen verfolgen, dann sehen Sie, dass das eine nicht uninteressante Methode ist, die ich hier alles andere als technisch im Einzelnen Ihnen erläutern möchte und geschweige denn, dieses Thema jetzt allein zum Gegenstand meiner heutigen Erörterung zu machen. Aber es zeigt auf, wie zum Beispiel auch unterschiedliche Gesellschaftsordnungen, ich greife mal ein bisschen über den Ozean rüber in die USA, dort ist das im Augenblick ein großes Thema, gerade in einem Bundesstaat, North Dakota, am Ende der Welt sozusagen, fast. Dort spielt das eine erhebliche Rolle in der Erschließung neuer Gasvorkommen und führt dazu, dass der Gaspreis in den USA signifikant gesunken ist. Die Amerikaner haben zu dieser Frage der Grundwassersache offensichtlich eine etwas andere Einstellung. In der deutschen Diskussion der letzten Wochen und Monate, die ich intensiver verfolgt habe, sieht man, dass wir doch stärker Besorgnisse haben, dass bei uns die Sorge vor einer Grundwasserkontaminierung und dann einer Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung signifikant überwiegt. Die zweite ganz aktuelle Thematik geht in eine Frage der Wasserversorgung. Wie hätten wir es denn gerne? Privat oder öffentlich? Diese Frage der Privatisierung der Wasserversorgung ist hochsensibel geworden, auch durch eine Bürgerinitiative, die erstmals auf europäischer Ebene sich aktiv gestaltet, mittlerweile über 1 Million Unterschriften gesammelt hat. Sie läuft unter dem englischen Schlagwort, muss ja heute alles sehr stark englisch sein, Right to Water, und wendet sich gegen eine Dienstleistungskonzessionsrichtlinie der Europäischen Union, die hier eine Privatisierung, ich sag's mal, stärker möglich machen soll. Das vielleicht mal zwei aktuelle Themen, einfach um aufzuzeigen, dass wir uns dort in diesem Thema Wasser fließt und Recht ordnet, wo ich Ihnen gerne einige Gedanken heute hier mit auf den Weg geben möchte in diesen Minuten, die mir verbleiben. Die Juristerei gilt doch eigentlich als eine ziemlich trockene Materie und Sie sagen, naja, was wird der uns schon so da erzählen können? Im Wasserrecht, meine Damen und Herren, ist das natürlich völlig anders. Das ist ein nasses Element und schon die alten Griechen mit ihrem Panterei, alles fließt, wussten ja, dass es sich hier beim Wasser um eine besondere Materie handelt. Und entsprechend haben wir heute in den Vorrednern und Vorrednerinnen, das ist schon zum Teil angeklungen, haben wir ja sehr heftige Nutzungskonflikte zwischen zum Beispiel der interessanten Form der erneuerbaren Energie in der Wasserkraftgewinnung mit dem Thema, was Sie angesprochen hatten, der Durchgängigkeit, die natürlich durch eine Querverbauung fast ausgeschlossen ist. Hier sind interessante Fragen, die auch rechtlich einer Lösung unterzogen werden müssen. Das zweite aktuelle Nutzungskonfliktthema ist gerade auch noch mal in der Vorrednerin zum Ausdruck gekommen, landwirtschaftliche Nutzung der Flächen oberirdisch, unterirdisch, Wassergewinnung, Grundwassergewinnung für Trinkwasserzwecke. Große Teile unserer Trinkwasserversorgung, meine Damen und Herren, kommen nach wie vor aus dem Grundwasser. In manchen Bundesländern sind es 100%, in anderen Prozentsätze, die kleiner als 100 sind. Aber das Grundwasser ist unsere große Trinkwasserressource. Die Energieerzeugung, die Kraftwerke an den Fließgewässern sind ein Problem unter dem Stichwort, was in Ihrem Vortrag zum Schluss noch aufkam, die Frage der Temperatur und der Belastung mit der Wärmefracht. Themen, denen wir uns zu stellen haben, die uns auch zukünftig angehen, solange diese ganze Frage der thermischen Energieerzeugung eine wesentliche Rolle für unsere Energieversorgung spielt. Und das letzte aktuelle Thema, was ich noch aufgreifen möchte, ist die Frage, die sich aus dem Abwasser und den Stoffen, auch ein Thema, was Sie angesprochen hatten, Herr Bongardi, die Frage, welche Stoffe dürfen denn noch im Abwasser sein? Welche machen uns dort vielleicht Probleme? Wie sieht es mit einer humantoxikologischen Betrachtung von bestimmten Stoffen aus, Pflanzenschutzmittel oder Arzneimittel? Und wie sieht es mit einer ökotoxikologischen Betrachtung aus? Ich werde dazu in einem späteren Teil noch mal ein bisschen vertieft eingehen dürfen und können. Ja, meine Damen und Herren, jetzt warten Sie eigentlich, was hat der denn bloß für eine Gliederung? Hat der denn eine Vorstellung, was er Ihnen hier so erzählen will? Das habe ich doch schon und das kommt nämlich jetzt. Ich werde zu diesem dritten Komplex des Managements von Wasser und von Abwasser und den Dingen etwas mehr sagen. Ich werde Ihnen etwas sagen wollen über die rechtlichen Leitplanken, die heute gesetzt sind und in denen dann die Handlungsspielräume existieren für all das, was meine Vorredner auch aus technischer, naturwissenschaftlicher Sicht hier Ihnen schon dargelegt haben. Ich möchte Ihnen drei Säulen unserer rechtlichen Ordnung kurz vorstellen. Die heißen Europa, die heißen Bundesrepublik Deutschland, die Bundesebene und das dritte, bitte nicht zu vergessen und nicht zu vernachlässigen, die Landesebene. Das sind die drei Säulen, auf denen heute Umweltrecht, aber insbesondere auch das Wasserrecht steht. Und ich will Ihnen nur skizzenhaft zeigen, was es hier für Regelungen gibt. Das Interessante, vielleicht auch ist das die Chance, Ihnen das heute etwas näher rüberzubringen. Das ist alles, wie man im Englischen sagt, brand new. Alles aus diesem Jahrhundert, zum großen Teil erst 3-4 Jahre alt. Das Wasserrecht in Europa und in Deutschland ist sozusagen auf einem ganz modernen Stand. Die haben alle noch keine Jahre oder keine langen Jahre auf dem Puckel. Das möchte ich Ihnen versuchen, ein bisschen zu erläutern. Aber ich in das Europäische einsteige, nochmal einen Blick auf die weltweite, auf die UNO-Komponente, das Menschenrecht auf Wasser aus der UN-Charta. Die UN erkennt das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung als ein Menschenrecht an, das unverzichtbar für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte ist. So hört es sich in deutscher Sprache jetzt an. Eine sehr anspruchsvolle, aber ich will auch gleich sehen, dass wir dort nicht zu große Erwartungen dran hegen. Das ist kein einklagbares Recht, mit dem man sozusagen zu Gericht gehen kann, sondern das ist mehr, ich sag mal, unvollkommenes Recht, das unsere Handlungen und Maximen in der politischen Gestaltung prägen sollte, aber sicherlich nicht in dem Sinne ein einklagbares Recht ist. In diesem Zusammenhang gehört auch sehr stark natürlich zu dieser wichtigen Quelle aus dem Völkerrecht oder aus den Beschlüssen der UNO heraus, dass wir die Fragen des Zugangs zu sauberem Frischwasser, eine wichtige Thematik, die schon vorher angesprochen ist, die Zugang zu sanitären Entsorgungssystemen und die ordnungsgemäße Reinigung der Abwässer, überall sind uns in den vorangegangenen Vorträgen dazu deutliche Defizite noch aufgezeigt worden. Kommen wir nun zu der Europäischen Union und der großen Kodifikation, die dort Anfang des Jahrtausends, im Jahr 2000, fertiggestellt worden ist, die Wasserrahmenrichtlinie, wie sie heißt. Diese Wasserrahmenrichtlinie ist anspruchsvoll und hat für Europa, damit aber auch für eins der Kernländer Europas, nämlich für Deutschland, neue anspruchsvolle Ziele und Aufforderungen gesetzt mit bestimmten Zeitrahmen, Zeitfenstern, die hier zu beachten sind. Und zwar geht es um zwei Forderungen und zwei Ziele, die hier aufgestellt werden. Einen guten ökologischen Zustand, das zielt vor allem auf die Hydromorphologie und auf die Struktur der Gewässer an. Um es gleich zu sagen, da sind wir in Deutschland noch ziemlich schwach auf der Brust. Da sind 10% der Gewässer in einem guten Zustand, während man bei der zweiten Komponente, der zweiten europäischen Forderung nach dem guten chemischen Zustand doch ganz gut darauf verweisen kann, dass wir hier nach der Bestandsaufnahme, die hier in Deutschland durchgeführt worden ist, bei 88% in einem sehr erfreulichen Bereich liegen. Dort spiegeln sich dann auch ganz deutlich die Leistung, will ich mal sagen, dieser Generation, zu der ich auch mich zähle, wieder, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch durch den Bau von Kläranlagen industrieller und kommunaler Prägung ganz signifikante Entlastungsbeiträge für die Schadstofffracht geleistet haben. Man kann Zahlen sagen, -80 bis 90%, egal welchen Parameter, ob Sie den chemischen Sauerstoffbedarf oder andere nehmen. Das ist eine Leistung und das spiegelt sich in dieser Zahl wider. Wenn Sie hören Wasserrahmenrichtlinie, dann ist das etwas, wo ich einen Satz wenigstens zu sagen will. Was ist das Instrument? Die Richtlinie ist nicht etwas Unverbindliches, etwas, was man beachten kann oder außer Acht lassen kann. Nein, nein, das ist ein an die Mitgliedstaaten adressierter Gesetzesbefehl. Ihr müsst innerhalb von 2 oder 3 Jahren, müsst ihr diese Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Dabei tun wir uns manchmal auch in Deutschland schwer, obwohl wir an diesen Dingen mitgearbeitet und vorgearbeitet haben. Zur Umsetzung dieser Wasserrahmenrichtlinie bedurfte es in Deutschland 33 Rechtsakte. Ein Bundesgesetz, das ging relativ schnell und locker, 16 Landeswassergesetze und 16 Verordnungen nochmal auf der Landesebene. Das war ein Zustand, den man nicht so weiter halten wollte. Dazu komme ich später zu sprechen, was man da gemacht hat, um diesen Zustand zu reparieren. So, im Gegensatz zu dieser Richtlinie gibt es auch auf europäischer Ebene Verordnungen. Das sind solche, die direkt in jedem Mitgliedstaat gelten und für den Bürger verbindlich sind. Eine der bekannten ist im Stoffbereich die sogenannte REACH-Verordnung über die Registrierung, Evaluierung und Zulassung von Chemikalien. Ein Riesenwerk, so 1000 Seiten, was 2007 verabschiedet worden ist. Die Wasserrahmenrichtlinie, die das Geschehen heute vielfach an den Dingen prägt, die ist unterfüttert worden anschließend durch Tochterrichtlinien, eine Grundwasserrichtlinie 2006, eine Richtlinie über die Umweltqualitätsnormen, also für bestimmte Stoffe im Gewässer, Emissionswerte 2008 und durch Schwesterrichtlinien über Hochwasserschutz, Meereswasserstrategie und ähnliches mehr. Eine der interessanten Themen in dieser Umweltqualitätsnormrichtlinie ist die Konkretisierung von Anforderungen an sogenannte prioritäre Stoffe. Das sind also Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel vor allem und Schwermetalle, Quecksilber, Cadmium zum Beispiel, an die bestimmte Anforderungen gestellt werden. Und dann gibt es eine zweite Kategorie davon oder eine Untermenge, prioritär gefährliche Stoffe. Bei denen ist die Vorstellung des europäischen Gesetzgebers, die sollen aus der Umwelt innerhalb von 20 Jahren verschwinden. In Englisch sagt man Phase Out of Emissions. Dieses ist ein sehr anspruchsvolles Ziel, wo man jetzt erst merkt, welche Gewichte man da stemmen muss und wo man auch zum Teil Schwierigkeiten hat, das alles in die Praxis umzusetzen. Einen Aspekt möchte ich gerne aktuell ansprechen. Anfang Januar 2012 hat die EU-Kommission hier weitergehende Vorschläge unterbreitet für 15 zusätzliche Stoffe, wieder Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel, aber eben erstmals auch 3 Arzneimittel, Estradiole und das bekannte Diclofenac, also ein Schmerzmittel, weit verbreitet in den Gewässern auch zu finden, in relevanten Konzentrationen, Fragezeichen, setze ich da mal ran. Und diese Diskussion über das Diclofenac als ein Beispiel jetzt dafür hat doch zu erheblichen Diskussionen, Abwägungen, Überlegungen geführt auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene. Sind wir hier richtig beraten, dafür schon Qualitätsziele im Gewässer zu setzen? Das hätte die Folge, wenn man das ernst nimmt und sagt, das ist jetzt umgesetzt, bedeutet es, dass man in vielen Gewässern handeln müsste, und zwar dann ist der schnelle Weg, der manchmal einfache, naheliegende Weg, zu sagen, ja, dann müssen die kommunalen Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe nachgerüstet werden. Das hieße zu gut Deutsch dort Aktivkohle oder ein anderes Verfahren wäre die Ozonierung hier anzusetzen. Dass das erhebliche energetischen Aufwand hat, hat einer meiner Vorredner schon, Herr Bongardi, angesprochen. Dass das dann entsprechend finanzielle Konsequenzen hätte, ist auch klar. Aber ich will das hier auch nur ansprechen. Das hier in einem kurzen Vortrag zu lösen, ist alles andere als einfach. Meine Damen und Herren, wenn man hier einen Augenblick, einen Exkurs mir gestattet, dann möchte ich Ihnen eigentlich auch gerne sagen, auf welchen Prinzipien und auf welchen Grundlagen beruht denn nun eine solche Gesetzgebung im europäischen wie aber auch im nationalen Bereich, wenn man an die Lösung von Nutzungskonflikten, an den Interessenausgleich zwischen Oberliga und Unterliga und anderen mehr herangeht, dann ist eines der Prinzipien, was im Umweltbereich seit Anfang an prägend ist, das Verursacherprinzip. Im Englischen heißt es Polluter Pays Principle. Und das ist zum Beispiel in Deutschland an einer Stelle ganz deutlich umgesetzt worden in der Abwasserabgabe. Das heißt, jeder, der Abwasser, gereinigtes Abwasser aus einer Kläranlage einleitet in ein Gewässer, muss dafür zahlen ab einem bestimmten Level. Das zweite große Prinzip, was unsere Umwelt Gestaltung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Leitplanken, in denen wir uns zu bewegen haben, prägt, ist das Vorsorgeprinzip. Der Vorsorgegrundsatz, der sich im Wasserbereich in dem Besorgnisgrundsatz besonders stark widerspiegelt, Besorgnisgrundsatz im Grundwasserschutz ganz stark ausgeprägt, aber auch beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen eine sehr wichtige Komponente. Das dritte das ist das Kooperationsprinzip, ohne dass wir, glaube ich, im Umweltschutz nicht zurechtkommen, weil man sieht, hier muss ich versuchen, die unterschiedlichen Belange, die unterschiedlichen Interessen an einen Tisch zu kriegen und eine Lösung hinzukriegen. Und viertens ist sozusagen die Zauberwaffe der Juristen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, nämlich dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, um dieses alte Beispiel zu nehmen, Übermaßverbot. Das sind die Dinge, mit denen wir immer wieder im Einzelfall regeln. Sie haben es gesehen an den Vorträgen und auch an meinen Präsentationen. Dieses ist alle nur zu bewältigen, die Fragen auch der rechtlichen Gestaltung auf europäischer oder auf nationaler Ebene, wenn man interdisziplinär arbeitet und auch interdisziplinär denkt, wenn man Internalisierung von externen Kosten mit ansetzt, internationale Belange mit ins Auge zieht, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Die nationale Komponente, meine Damen und Herren, die ist hier zu beachten, dass wir ein neues Wasserhaushaltsgesetz 2010 bekommen haben, eine neue Gestaltung aus dem gescheiterten Umweltgesetzbuch. Leider gescheiterten Umweltgesetzbuch hat man das, den Teil Wasser, rauskristallisiert und eine neue bundesrechtliche Regelung mit mehr Kompetenzen für den Bund geschaffen. Die Gestattung, die Erlaubnis von Gewässerbenutzungen, das ganz wichtige Bewirtschaftungsermessen für die Behörde, die letztlich die Wasserressourcen in unserem Land zu verwalten und zu gestalten hat, und eben auch die Konkretisierung des Besorgnisgrundsatzes. Auch das hilft nicht alleine ein Gesetz mit 100 Paragraphen, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vorstellen möchte, keine Sorge, sondern will Ihnen auch wieder aufzeigen, was hat man denn auf nationaler Ebene gemacht und wie geht man daran? Man schafft Verordnungen, wie die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates angeht, und da hat man, was Wunder, Grundwasserverordnung zur Umsetzung auch der europäischen Richtlinie, eine Oberflächengewässerverordnung 2012, zur Umsetzung dieser Umweltqualitätsnormenrichtlinie, und man hat ein bisschen den alten Bestand greifen können, die Abwasserverordnung schon für die Anforderungen an die Abwasserreinigung und an die Abwassereinleitung aus dem Jahr 2004. Womit man sich in Bonn und Berlin sehr schwer tut, ist eine Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Da spielt auch die Landwirtschaft eine erhebliche Rolle rein, weil auch deren Anlagen für Jauche, Gülle und Silage mit betroffen sind, und dort sind die Konflikte in der Bundesregierung alles andere als einfach zu lösen. Die dritte Säule, zu der ich jetzt kurz komme, sind die Landesgesetze, die seit 2010 in einigen Bereichen schon völlig auf neue Grundlagen gestellt worden sind. Andere Länder sind heftig dabei zu arbeiten. Sie machen dort ihre Gesetze. Und vielleicht eins ganz wichtig auch für Sie nochmal, dass man das verinnerlicht. Die gesamte Administration, die Verwaltung, die Umsetzung von diesen Vorgaben, die Ausfüllung der Spielräume in diesen Leitplanken, wie ich sie geschildert habe, das ist alles Aufgabe der Landesverwaltung, der Ministerien und der entsprechenden Unterbaus, die wir hier haben. Vielleicht an der Stelle nochmal, weil andere ja auch mit Fakten gearbeitet haben, ich will Ihnen nur zwei Zahlen mal zurufen. Der Wassergebrauch in Deutschland, ich nehme bewusst Gebrauch, weil es nämlich kein Verbrauch ist, die Ressource verbraucht sich ja nicht, sondern sie wird ja anschließend wieder weiter eingeleitet, zwar dann als Abwasser, war 1990 noch 147 Liter pro Tag und Einwohner. Sie ist mittlerweile auf 121 Liter pro Tag und Einwohner gesunken. Und wenn man einen Blick auf die neuen Bundesländer wirft, dann sieht man, dass da noch deutlich Reduzierungen viel stärker erfolgt sind. Da sind zum Teil Zahlen von 80 Liter pro Tag und Einwohner, die dann auch Probleme für die Kanalisationssysteme, übrigens für die Schwemmkanalisation, mit sich bringen. So, ich denke mal, meine Damen und Herren, es gäbe noch vieles Interessante Ihnen zu erzählen. Das will ich aber mir schenken und lieber sehen, dass ich zu einem guten Schluss komme. Wasser und Wasserrecht erfordern aus meiner Sicht, Brücken zu bauen. Das ist natürlich schwerpunktmäßig eine Ingenieuraufgabe. Aber wenn ich gelegentlich gefragt wird, was machen Sie denn so, dann sage ich, ich baue Brücken. Ich baue Brücken zwischen Staat und Nutzern, zwischen Ökologie und Ökonomie, zwischen Technik und Recht. Und das ist eigentlich eine sehr schöne und eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie setzt interdisziplinäres Denken und Arbeiten voraus, was mir in meinem Berufsleben immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und hier in einer Akademie darf man zum Schluss auch noch mal wieder etwas aus dem Griechischen heraus zitieren. Sie merken, dass ich wohl das mal in der Schule gehabt haben muss. Das ist so. Euda uk euda heißt es, ich weiß, dass ich nichts weiß. Eine der großen Erkenntnisse, die zu einer gewissen Selbstbescheidung führen. Und wenn ich jetzt auch die Vorträge von vorhin mit auf der Zunge mir zergehen lasse, meinen eigenen gewissermaßen mal reflektiere, dann komme ich zu einem netten Spruch, den ich gerne immer zum Schluss sage. I'm still confused, but on a higher level. Und insofern, mit diesen Worten möchte ich mich eigentlich sehr herzlich für die Einladung hier nochmal bedanken. Ich hoffe, dass ich Sie nicht einer 25 Minuten gelangweilt habe, sondern Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte in das Arbeiten und Denken eines Umweltjuristen und eines Wasserrechtlers, der hier gerne zu Ihnen gesprochen hat. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Mit dem Vortrag des Rechtsanwaltes Dr. Frank Andreas Schendel sind unsere Vorträge vom Symposium Ressource Wasser nun beendet. Schendel sprach über Wasser fließt, Recht ordnet zum aktuellen Wasserrecht. Veranstaltungsort war am 15. Februar 2013 Mainz und Veranstalter die Akademie der Wissenschaften und der Literatur, innerhalb deren Reihe Zukunftsfragen der Gesellschaft.
D-Radio Wissen. Hörsaal.